Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Willkommen zur Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Derbolowski. Stress ohne Ende? Das fragen wir heute nach. Wir leben heute in einer hektischen und schnelllebigen Zeit. Jeden Tag stürmen eine Menge Informationen auf uns ein, die wir filtern und verarbeiten müssen. Ja, und dann gibt es Tage, an denen kommt einfach alles zusammen. Morgens findet sich kaum Zeit, in Ruhe zu frühstücken, geschweige denn, sich mit geistlicher Nahrung in den Tag zu gehen. Hetze, Stress und Leistungsdruck von allen Seiten. Man könnte meinen, der tägliche Stundenplan mutiert zu einer Art Zehnkampf. Und das ohne ausreichende Möglichkeiten, zwischendurch mal innezuhalten, Kraft zu schöpfen, Abstand zu gewinnen oder sich Zeit zu nehmen, um über das Wesentliche nachzusinnen. Verspannungen, Versagensgefühle und Ängste können die Folge sein. Das Burnout-Syndrom nimmt stetig zu. Nun fehlt es zwar nicht an Methoden, sich zu entspannen und dadurch die Dinge gelassener zu nehmen und gelassen auch anzugehen, aber wer hat bzw. nimmt sich im Alltag schon stundenlang Zeit für Entspannungsrituale, auch wenn sie natürlich ein Hochgenuss sein können. Kurz und gezielt entspannen und dabei gleichzeitig Energie tanken und in Ausgleich zu kommen, das ist eine Forderung der modernen Zeit. Es geht. Es ist durchaus möglich, sagt unser heutiger Gast, der Arzt und Psychotherapeut und Coach Dr. Jakob Derbolowski. Er hat das Trophotraining entwickelt, das dem Körper hilft, sich auf die Schnelle zu entspannen. Man benötigt dazu täglich nur 3x eine Minute, um den Stress in Grenzen zu halten. Und es ist von jedem von uns anzuwenden. Ja, über diese Selbsthilfemethode sprechen wir in der nächsten Stunde und natürlich auch über die Frage, was ist Stress und wozu kann Stress dienen. Wie immer in der Alltagswerkstatt haben Sie auch, liebe Zuhörer, die Möglichkeit mitzusprechen, mitzuarbeiten an unserem Werkstück. Und unser Werkstück ist heute etwas Alltägliches, nämlich der Stress. Ich begrüße jetzt ganz herzlich zur Alltagswerkstatt hier im Münchner Studio unseren Leiter der Alltagswerkstatt, Herrn Dr. Jakob Derbolowski. Schön, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Ich freue mich auch.
Stress ohne Ende, muss das sein, Herr Dr. Derbolowski?
Im Prinzip muss man sagen, ja. Denn Stress ist ja, wenn man von der Ausgangslage ausgeht, eine Überlebensreaktion des Menschen aus der Steinzeit. Würde die Stressreaktion im Körper nicht ablaufen oder im Menschen nicht ablaufen, dann könnte er auf Gefahren und Bedrohungen nicht optimal reagieren. Dennoch ist es, wie wir heute immer wieder lesen, zugleich die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, Stress. Oder wie die EU-Kommission sagt, Würze des Lebens oder Gifthauch des Todes. Das heißt, wir sehen hier, Stress hat eine breite Palette von Würze des Lebens bis hin zu einer tödlichen Gefahr. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir alle haben irgendwie Stress, weil wir, wie wir gesehen haben, als Überlebensreaktion auch brauchen. Wir brauchen etwas, das unseren Organismus dazu bringt, sich zu fokussieren auf die Abwehr von Bedrohungen. Dass also hier unwichtige Systeme, die für die unmittelbare Gefahrenabwehr nicht notwendig sind, im Organismus abgeschaltet werden oder auf Ruheposition gefahren werden und andere hoch aktiviert werden, so zum Beispiel eben, dass der Mensch genügend Zucker aktiviert hat, um jetzt rasch handeln zu können, dass die Muskeln handelsbereit sind, so wie damals, wenn dann der Säbelzahntiger bedrohte und man dann muskulär auch reagieren musste. Das heißt, es ist eigentlich etwas ganz Normales. Und jetzt kommt eine Besonderheit dazu. Alle haben Stress, aber nur manche leiden und andere nicht. Wieso? Nun, das hängt damit zusammen, weil Stress eine subjektive Geschichte ist. Weil jeder die Reize des Lebens anders aufnimmt, anders sieht und anders empfindet. Wenn ich es nämlich als Bedrohung sehe, irgendetwas, was passiert, dann wird der Körper mit einer Stressreaktion agieren oder handeln, die wir auch als negativen Stress sehen. Und wenn er wiederum mit diesem Stress anders umgeht, diese Mobilmachung nutzt als Kraft für die Bewältigung von dieser Herausforderung. Also, wenn man richtig damit umgehen will und wenn man verstehen lernen will, wie zum Beispiel unser Programm, das wir dafür zusammengestellt haben, wirkt, dann macht es natürlich Sinn, sich erst einmal zu überlegen, was ist Stress eigentlich überhaupt? Und es gibt eben eine Fülle von Definitionen, die diesen Begriff beschreiben. Definitionen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Wahrheiten, sondern sind Vereinbarungen, was man unter einem bestimmten Begriff verstehen will. Und so haben wir in der Psychopädie auch eine Definition für Stress. Sie lautet: Stress ist die Reaktion eines Organismus auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung, auf die wir von innen keine Antwort parat haben. Der letzte Satz ist das Entscheidende. Hätten wir Antwortmöglichkeiten parat, dann würde diese Reaktion als Herausforderung erlebt, die erfolgreich bewältigt werden kann, mehr oder weniger jedenfalls. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann heißt es, irgendein Reiz, ein Stressor, sorgt dafür, dass die Systeme, die Abwehrsysteme des Körpers und des Menschen mobil gemacht werden, aktiviert werden, damit sie im Falle einer kriegerischen Geschichte oder einer Auseinandersetzung nun handeln können. Ein Problem selbstverständlich ist es, wenn wir mobil machen und es ist gar keine Bedrohung da. Oder die Bedrohung ist weg und wir halten die Mobilmachung aufrecht. Das ist das, was wir nennen den Dauerstress. Das heißt, wenn der Organismus und der Mensch dauernd in dieser mobilgemachten Stellung ist, dann wird das System kaputt machen. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn die Bundeswehr dauernd in höchster Alarmbereitschaft ist, dann wird das irgendwann das System zerstören. Und das ist auch das, was am Stress eigentlich das Krankmachende ist. Ja, und jetzt haben wir gesagt, es ist erstens mal eine Bedrohung, die von außen kommt. Also irgendetwas muss mich als Person bedrohen. Das kann zum Beispiel eine Krankheit oder ein Schmerz sein. Es kann auch sein, dass jemand mir was tun will, antun will oder dass der Chef von mir was fordert, was ich nicht kann oder und so weiter. Aber immer muss es sein, das gehört nicht zu mir, das bedroht mich. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Krankheit nehmen, so ist eine Krankheit immer ein Stressreiz, weil sie bedroht mich. Okay? Wenn man, und zwar deswegen, weil ich ja nicht unbedingt weiß, wie ich es lösen kann. Es gefährdet mich und ich habe keine Lösung parat. Also es ist ein Stressor. Und zwar von außen. Und dann gehe ich zum Arzt und sage, nimm mir die Krankheit weg, nimm die Bedrohung weg und dann geht es mir wieder gut. Okay? Das ist natürlich eine der Möglichkeiten, dass wir sagen, wir ändern die Umgebung, wir ändern das Außen, um dann weniger Stress zu haben. Aber es ist nicht unbedingt die in jedem Falle richtige, wenn auch die bequemste Möglichkeit. Tatsächlich ist es aber so, dass da wir den Stress selber machen, ist es eben wichtig, dass wir bei uns Änderungen vornehmen. Das ist die Grundlage. Jede Bedrohung, auch zum Beispiel eine Krankheit, ist für den einen stressig und für den anderen nicht. Wenn er zum Beispiel das Gefühl hat, ich kann damit leben, ich kann damit umgehen, ich weiß, wie man diese Krankheit bewältigt, dann stresst es den nicht. Ein anderer denkt, oh je, was soll ich tun, ich habe keine Möglichkeiten, dann stresst es ihn. Also ist die Frage der inneren Einstellung und des inneren Gewichtens von Bedeutung. Anders ausgedrückt, Beim Stress ist die Balance zwischen außen und innen gestört. Das heißt, außen hat viel mehr Gewicht als innen. Und deswegen sind viele Stressbewältigungsprogramme oder Entspannungsprogramme Programme, die dem Menschen helfen, seinem Innen deutlich mehr Gewicht zu geben als dem Außen und hier wieder Balancen herzustellen. Und nun kommt noch das Wort erlebte Bedrohung dazu. Das heißt, es muss gar keine reale sein. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf der Straße und ein Hund springt auf Sie zu. Dann kann das für manch einen ein Stressor sein. Das heißt, er fühlt sich bedroht von dem Hund, er weiß nicht, was der Hund jetzt machen wird. Und er macht diese Alarmreaktion in seinem Körper. Tatsächlich springt der Hund an ihm vorbei auf sein Herrchen zu, weil er das freudig begrüßen will. Das heißt, es war gar keine Bedrohung. Dennoch, dieser Mensch hat es so erlebt. Und nun gibt es viele Menschen, die sich vom Leben und von den Geschehnissen bedroht fühlen, was nicht unbedingt der Realität entspricht. Es ändert aber nichts daran, dass es sie stresst. Also wäre eine Möglichkeit zum Beispiel zu klären, ist es wirklich tatsächlich eine Bedrohung oder ist es gar keine? Dann würde hier schon was wegfallen. Auch hier wieder der Punkt, dass Stress eine subjektive Geschichte ist, die man dann eben auch nur schwer durch Veränderung des Außens wirklich beseitigen kann für eine größere Gruppe von Menschen. Das muss jeder selbst machen. Deswegen ist unsere Auffassung, wenn man Stress bewältigen will, wenn man sich immunisieren will gegen Stress, wenn man einen Weg finden will, in ausgeglicheneren Balancen zu leben, dann geht es darum, dass man etwas hat, was bei einem selbst ansetzt und was man selbst machen kann. Und deswegen war es für uns auch so wichtig, eine Methode zu entwickeln, eine Selbsthilfemethode, die jeder selbst anwenden kann, die ihm einerseits hilft, akute Stresssituationen leichter anzugehen und andererseits hilft, insgesamt sein Leben mehr in die Balancen zu bringen, mehr innen und außen in einen Ausgleich zu bringen, sodass er gelassener lebt und viele Dinge, viel weniger Dinge als stressig erlebt.
Lassen Sie uns noch über das Phänomen ganz kurz sprechen, dass es Menschen gibt, die viel um die Ohren haben, wo man meinen könnte, die haben tatsächlich Stress.
Naja, es gibt so zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass wir heute sagen, ach, ich bin so im Stress, als Abwehr, dass man nicht noch mehr Aufgaben kriegt einfach. Oder als Ausdruck, dass man bedeutend ist, weil so viel von einem gefordert wird. Das ist schon möglich. Nun, Sie wissen alle, wenn Sie eine bestimmte Menge Aufgaben einem Menschen geben, dann sagt er, das ist viel zu viel, das kann ich nicht. Und ein anderer, der viel, was anderes gelernt hat, der sagt, naja, es ist zwar viel, aber es ist gut machbar. Ja? Oder es ist sehr viel, aber ich kann mich wehren und sagen, ich mache nur die Hälfte. Ja, da sehen Sie schon daraus, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Viele Menschen nehmen die Anforderungen, die die Welt an sie stellt, als absolutes Muss. Und das ist natürlich schon mal ein Punkt, dann ist man im Dauerstress.
Und dann gibt es auch noch Menschen, bei denen einfach, wo man sagt, da ist ein ausgeglichener Tagesablauf einfach da und Kleinigkeiten versetzen sie dann unter Stress. Also Stress hat nicht immer etwas damit zu tun, dass ich viel zu tun habe und viel zu bewältigen habe, sondern Sie haben jetzt gesagt, Stress ist etwas, was von innen kommt, wie ich mit einer Erlebnis, mit einer Lebenssituation umgehe, ob ich sie als eine Bedrohung ansehe. Und Bedrohungen können auch Menschen sehen, die eigentlich den ganzen Tag Ruhe eigentlich haben. Also Stress hat nicht immer etwas zu tun, was nur den vielbeschäftigten Menschen betrifft.
Nein, was so objektiv so aussieht, das ist ganz sicher nicht so. Sondern das ist eben, wie man es erlebt. Wenn jemand so strukturiert ist, dass er einen sehr geordneten Tagesablauf hat, dann kann es eben sein, dass schon die kleine Änderung für ihn eine Belastung ist. Das hängt damit zusammen, ob er innerlich, und das ist auch der zweite Teil der Definition, ob er innerlich bei sich Möglichkeiten sieht, dieses Problem zu bewältigen. also hiermit umzugehen, Lösungsmöglichkeiten hat. Das heißt nicht, dass er es lösen kann, können muss, aber dass er sagt, oh, ich weiß, wie ich das angehe, ich weiß, was ich tue. Ja, wenn ich zum Beispiel zu viel Arbeit vom Chef kriege, dann weiß ich, wie ich das mache, dass ich dem Chef beibringe, dass ich das nicht, dass das nicht zu schaffen ist und dass er seine Aufgaben bitte anders stellen möge.
Und natürlich fällt es dem Menschen, der viel um die Ohren hat, schwerer, vielleicht innere Antworten zu finden, als dem Menschen, der ansonsten einen sehr ausgewogenen Tagesablauf hat.
Ja, das weiß ich nicht so, weil Nein. In Wirklichkeit ist das vielleicht ein Irrtum. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, wir haben alle viel um die Ohren. Es gibt überhaupt nichts anderes. Das ist so, als Bild fällt mir ein, wir sagen immer, wir Erwachsenen, wir sind, haben viele Sorgen und müssen uns um vieles kümmern. Die Kinder, die haben ja gar keine Sorgen. Wenn man sich dann aber in ein Kind, sagen wir mal, von 6 Jahren versetzt, dann hat das natürlich auch wahnsinnig viele Sorgen, die für das Kind sehr gewichtig sind, die aus unserer Sicht des Erwachsenen natürlich lächerlich sind. Also insofern glaube ich, dass wir da sehr individuell sind und dass wir aber unterm Strich alle gleich gefordert sind, allerdings auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und zum Beispiel, kleine Anmerkung, die vielleicht zum Nachdenken anregt, einer der großen Stressoren im Leben sind Überraschungen. Eine Überraschung ist ein Ereignis oder etwas, was eintritt, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo ich also keine Möglichkeiten, damit umzugehen, vorbereitet habe. Das heißt also so völlig überraschende Geschenke, überraschendes Nachhausekommen, überraschende Handlungen führen dazu, dass der, dem gegenüber sie gemacht werden, in Stress gerät. Mhm. Das kann man besonders, Weihnachten steht ja schon wieder vor der Tür, wenn man so in die Geschäfte guckt, mit den Geschenken so sehen. Geschenke, die eine wirkliche Überraschung sind, bereiten meistens dem Empfänger Stress, den er erst bewältigen muss.
Und wenn man das jetzt so von Ihnen hört, kann man vielleicht verstehen, manch einem, der diese Überraschung auslösen möchte, dass dann Enttäuschungen da sein können, wenn die
gewünschte... Da haben Sie die Beziehungskiste.
Genau. Aber heute unser Thema hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb, Stress ohne Ende mit dem Arzt und Psychopäden Dr. Jakob Diabolowski.
Ich meine, ich möchte noch eins dazu sagen, wenn wir jetzt so sagen, Stress ohne Ende und wie wir es im Alltag hören, dann ist das so, wie wenn Stress etwas ganz Schreckliches ist. Nein, Stress ist in Wirklichkeit natürlich ein Lebensreiz. Stressoren sind Lebensreize. Sie bewegen uns, sie bringen uns dazu, nicht zu erstarren, sondern uns weiterzuentwickeln, neue Möglichkeiten zu entwickeln. Und in diesem Sinne ist Stress die Würze des Lebens. Also ich jedenfalls bitte meinen Schöpfer darum, mir hinreichend Stressoren zu geben, damit ich aktiv und lebendig bleibe. Aber bitte nicht zu viele, natürlich.
Doch jetzt ist die Frage, ja, wie komme ich raus aus der Stressfalle, Herr Dr. Diabolowski?
Ja, und dafür wiederhole ich vielleicht nochmal die Definition. Also Stress ist die Reaktion eines Organismus auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung, auf die ich von innen keine Antwort habe. Und wenn man jetzt fragt, wie kommt man heraus, dann stellt man aus dieser Definition heraus, kann man ableiten, dass man innen stärker gegen außen gewichten muss. Das ist eine Möglichkeit. Das machen wir und andere Meditationsverfahren, und so weiter, alle Möglichkeiten, wo ich mein Bewusstsein, meine Wachheit nach innen auf mich konzentriere, geschieht es, dass das Außen weniger Gewicht bekommt. Man kann sich das so vorstellen, Stress ist, wenn man eine Waage sieht, dann liegt auf der Waagschale außen sehr viel Gewicht und auf der Waagschale innen wenig. Und wenn ich mich jetzt nach innen konzentriere, also mein Bewusstsein nach innen lenke, dann bekommt die Waagschale innen mehr Gewicht und damit geht automatisch die Waagschale außen nach oben. Solche Methoden, die Konzentration des Bewusstseins nach innen lenken, sind zum Beispiel alle Formen von Meditation. Ja, es ist Achtsamkeit auf sich. Es ist auch natürlich das Gebet, indem ich nach innen gehe, um mit meinem Schöpfer ins Gespräch zu kommen und nicht mich um das Außen kümmere. Und da verliert das Außen an Gewicht. Und das ist zum Beispiel der erste Schritt, den wir in meinem Programm Trophotraining nutzen, indem der Einstieg darin besteht, dass wir unser Bewusstsein nach innen richten. Wollen Sie wissen, wie das geht?
Gerne. Also natürlich wollen wir erstmal wissen, was ist überhaupt Trophotraining?
Ja, gut, ich würde vielleicht erst diesen Punkt nehmen, dann erläutere ich, was der Name sagt. Also, die erste Übung ist sehr einfach. Wir machen nichts anderes, als dass wir unser Bewusstsein und unsere Beobachtung auf unseren Atem richten. Das heißt, achten Sie bitte mal auf 2, 3 Atemzüge, wie sie stattfinden, ohne sie zu verändern und ohne sie zu bewerten. Einfach nur hingucken. Ich denke mal, dass das jetzt 3 Atemzüge waren. Egal, was passiert ist, Sie haben jetzt Ihr Bewusstsein auf innere Vorgänge nach innen gerichtet und damit ist das Außen weniger wichtig geworden. Das bedeutet, Sie haben hiermit eine Möglichkeit, jederzeit in einer Stresssituation innen zu stärken, indem Sie anschauen, wie Ihr Körper Sie sozusagen atmet und das ganz von selbst macht. Das wäre die erste Übung, die dem Rechnung trägt, Stress außen zu gewichtig, innen zu wenig, so bekomme ich mehr Gewicht nach innen. Nun wollten Sie wissen, wieso das Trophotraining heißt. Nun, ja, jedes Kind muss einen Namen haben und wir haben eben diesen Namen Trophotraining gegeben, die Abkürzung TT. Ist da ganz schön, finde ich. Und zwar Trofo kommt von ernähren. Und zwar gibt es im Organismus 2 Phasen, in denen sich der Organismus befindet. Einmal die trophotrope und einmal die ergotrophe Phase. Die trophotrophe Phase ist die Phase, wo der Körper sich von innen heraus ernährt. Wo er sozusagen Kraft tankt. Zum Beispiel, wenn er schläft, aber auch wenn er meditiert und so weiter. Das sind alles trophotrope Phasen und deswegen das Wort Trofo. Und da man es üben muss, damit es wirkt und einem zur Verfügung steht, Training. Und das zusammen ergibt dann den Begriff Trophotraining. Und das Üben, auch das ist wiederum so eine Frage, das hatten Sie ja zu Anfang schon angesprochen. Das Üben muss halt sehr kurz und einfach sein. Denn wenn jemand unter Stress leidet, hat er sowieso keine Zeit. Da kann man keine großen Programme machen, sondern da braucht man etwas, was sozusagen jederzeit und überall machbar ist. Und deswegen haben wir das Programm so konzipiert, dass man mit 3x1 Minute täglich üben auskommt, um die gewünschten Ergebnisse, mehr innere Gelassenheit, mehr innerer Ausgleich zu bekommen und zugleich auch eine Möglichkeit, sich gegen Stress etwas zu immunisieren.
Also, liebe Zuhörer, vielleicht haben Sie auch Stress und wollen rauskommen aus der Stressfalle. Heute bekommen Sie Anregungen dazu hier in der Alltagswerkstatt. Wir fragen Stress ohne Ende. Herr Dr. Jakob Derbolowski, er ist unser Gast und er hat das Trophotraining entwickelt, die 3x1 Minute Entspannung, einfach für jeden. Herr Dr. Derbolowski, Sie sind Golfer und vom Sportmedizinischen Institut der Universität Paderborn wurde der positive Effekt der Blitzentspannung auf Golfspieler ausgetestet. Was kam dabei heraus?
Nun, es kam dabei heraus, dass die das Trophotraining angewandt haben, besser mit negativen Ergebnissen umgehen konnten, dass sie insgesamt gelassener geblieben sind, wenn der Ball nun nicht gerade da lag, wo sie ihn haben wollten. Also genau eigentlich das, was wir wünschen, dass wir auf die Reize und auf die Sachen der Umgebung gelassener reagieren und uns nicht entsprechend behindern durch ein Phänomen, das dem Stress nämlich innewohnt, das Phänomen, dass es sich dann selbst verstärkt. Mhm. Anders ausgedrückt, wenn jemand zum Beispiel nun ein schlechtes Ergebnis erzielt hat und sich dadurch stressen lässt, wird er weniger in der Lage sein, danach das wieder gut zu machen oder was besser zu machen, als wenn er damit gelassen umgehen kann und sagen kann, so ist das Leben, okay, ja, was mache ich jetzt daraus?
Jetzt haben wir ja eben schon die Übung gemacht mit den drei Atemzügen, aber das ist ja nicht das gesamte Trofo-Training. Wie kann ich das Programm lernen?
Ja, ich kenne Sie, Frau Böhler. Sie hätten auch gern alles gleich auf einmal. Aber das ist natürlich nun, auch der liebe Gott hat einige Tage gebraucht, um die Dinge zu richten. Nein, damit will ich mich nicht vergleichen. Aber es geht so nicht so einfach. Man kann nicht eine sehr wirksame Methode mit einem Happen sozusagen essen. Man muss das Programm verstehen und lernen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das, was Sie jetzt, was ich den Hörern und Ihnen gern sagen kann, ist, es ist der Einstieg. Der Einstieg ist, dass ich erstens mal innen stärke. Und das Zweite ist natürlich dann, mit welchen Inhalten stärke ich mich. Und das Trofo-Training ist ein Programm, das dem Menschen die Vorzüge seines Körpers und die Möglichkeiten und das, was er tut, wieder ins Bewusstsein rückt. Also sozusagen seine Möglichkeiten, seine, wenn Sie so wollen, in unserer kriegerischen Zeit, seine Waffen, um mit den Bedrohungen durch Stress und alles Mögliche anders umzugehen. Wenn er sich bewusst wird, zum Beispiel, dass sein Atem ihm geschieht, ohne dass er etwas tut, und das erfolgt automatisch und über Jahrzehnte ist es ohne jedes Problem. Wenn man sich das mal bewusst macht, was für ein tolles System da in einem funktioniert, immer wieder, dann kann man natürlich gelassener auf Bedrohungen hingehen. Ja, das heißt, wenn ich also viele Möglichkeiten habe, um mit Bedrohungen umzugehen. Wenn ich viele Möglichkeiten habe, muss ich einfach sagen, dann habe ich natürlich auch viel mehr Chancen, diese Dinge anders zu bewältigen. Und deswegen würde ich sagen, damit die Hörer was davon haben, lieber schrittweise. Das Zweite nämlich ist, dass wir mit diesem kleinen Übung, das Achten auf den Atem, bitte nicht eingreifen, nur angucken, etwas anderes noch zusätzlich machen, nämlich ein entstressendes Moment einbringen. Das entstressende Moment heißt, dass ich zwischen einen Reiz und meine Reaktion darauf einen Abstand lege. Ja, dass ich einen Abstand dazwischen schalte. Sie kennen das sicher alle, wie der Volksmund sagt, man soll Verträge erst nochmal überschlafen, bevor man sie unterschreibt. Man soll nicht, wenn etwas kommt, sofort reagieren, außer in bestimmten Notfällen natürlich. Aber normalerweise sollte man die Reaktion überlegt und nicht emotional gesteuert machen. Und wenn wir zum Beispiel in einer Situation, die uns stresst, auf unseren Atem achten, diese kurze Zeit, dann legen wir zwischen den äußeren Reiz, die Anforderung und unsere Reaktion einen Abstand. Das ist also so ein zweites Phänomen, was wir hier mit dieser kleinen Übung erreichen und was Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie jederzeit und ab sofort nutzen können, wenn immer Sie in eine Stresssituation gelangen. Natürlich ist mir bewusst, dass eine so kleine Übung nicht jede Stresssituation sofort auf Null bringt, aber auf jeden Fall reduziert sie das Level. Und das Zweite, was Sie wissen wollten, Frau Böhler, ist, wie funktioniert denn das Ganze überhaupt? Nun, es funktioniert überhaupt nur deshalb, weil wir mit Vorstellungen arbeiten. Wir stellen uns bestimmte Gegebenheiten von uns vor, weil wir wissen, dass Vorstellungen und körperliches Geschehen gesetzmäßig zusammenhängen. Das ist ein extrem wichtiges Grundprinzip des Lebens überhaupt, dass Vorstellungen und körperliches Geschehen zusammenhängen. Ein Beispiel: Sie haben Hunger und Sie denken an einen Schweinebraten und schon läuft Ihr Magensaft und der Speichel. Ja, die Vorstellung bewirkt eine körperliche Veränderung. Und wenn wir die richtigen Vorstellungen haben, dann richtig heißt, dass die Vorstellungen das beinhalten, was wir eigentlich haben wollen, dann werden diese Vorstellungen unser Handeln intensivieren, verstärken und automatisch machen. Mhm. Man nennt das Ganze auch Idioplasie, das heißt, Ich stelle mir etwas vor, eine Idee, eine Vorstellung nimmt Gestalt an. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns etwas vorstellen, dann muss es sich verwirklichen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die überall belegt ist. Und Sie haben mir ja gerade ein Buch gegeben, wo darüber berichtet wird, was die Yogis so machen bezüglich Vorstellungen. Die müssen also, wenn sie Yogi werden wollen, eine Prüfung bestehen, bei der sie bei Eiseskälte steifgefrorene Handtücher mit ihrer Körperwärme trocknen. Und das funktioniert nur über die Vorstellung, dass sie sich in einer bestimmten Weise ihren Organismus sich vorstellen, die tatsächlich dazu führt, dass diese Handtücher trocken werden. Aber das sind im Prinzip olle Kamellen, weil das ist eigentlich seit Jahrhunderten bekannt und wird auch viel genutzt. Und wir nutzen es eben hier, um uns in die Balancen zu bringen, um unseren Körper in sein Optimum zu bringen, auch unsere Seele, dass wir uns gelassen, zuversichtlich und kraftvoll locker mit dem Leben und seinen Lebensreizen, zu denen eben auch die Stressoren gehören, in erfreulicher und erfolgreicher Weise stellen.
Und wir wollen jetzt von den Hörern hören, wie sehen Sie das Thema Stress, Stress ohne Ende? Wie gehen Sie mit Stress um? Haben Sie Fragen auch zum Trophotraining? Rufen Sie uns an. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008. In der Alltagswerkstatt behandeln wir immer Werkstücke. Wir nehmen sie auseinander und mit Ihnen zusammen setzen wir sie wieder zusammen, nicht immer ganz perfekt. Manche Fragen bleiben offen, weil wir eine Alltagswerkstatt sind. Stress ohne Ende, heute unser Thema. Viele Menschen sind davon betroffen, dass sie das Gefühl haben, in einem Hamsterrad zu stecken, nicht rauszukommen. Der Körper reagiert, die Gedanken reagieren, die Emotionen. Der Körper reagiert, wir handeln. Wir haben eben schon gehört, dass auf den Organismus ja von außen Situationen zukommen, wo wir von innen vielleicht gerade keine Lösungsmöglichkeit, keine Antwort haben und wir kommen in Stress hinein. Haben Sie da noch Fragen? Rufen Sie uns an 089 517 008 008. Unser Gast, der Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski, steht Ihnen jetzt hier in der Alltagswerkstatt für Ihre Fragen zur Verfügung. Gleich geht's weiter. Willkommen hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Wir sprechen über Stress mit Dr. Jakob Derbolowski. Er ist der Autor des Bestsellers Liebenswert bist du immer. Und er hat die 3x1-Minute Entspannungsmethode, das Trophotraining, entwickelt. Herr Dr. Derbolowski, vielleicht mögen manche jetzt schon parallel zu unserer Sendung im Internet nach Trophotraining surfen. Und da kam die Frage auf, wie man das Wort denn nun schreibt.
Ja, T-R-O-P-H-O und Training.
Also in der Mitte das Trofo mit T-H und mit ansonsten P-H. Mit P-H, ansonsten wie man spricht, ja. Trophotraining. Und wir haben schon Hörer in der Leitung. Ich sehe hier als erstes, dass uns der Herr Schassberger anruft. Grüß Sie Gott, Herr Schassberger.
Moin, moin, Frau Bühler.
Moin, moin.
Moin, moin, Herr Dr. Derbolowski, ja, aus dem sonnigen Schleswig-Holstein.
Aha, ja.
Ihre Ausführungen haben mich sehr angesprochen. Vieles, was ich schon darüber gelesen habe, war lange nicht so ausführlich als das, was Sie dort gesagt haben. Dafür meinen besten Dank an dieser Stelle. Das ist sehr hilfreich.
Freut.
Mein Problem liegt in dem Begriff, den Sie auch erwähnten, zwischen Reiz und Reaktion. Da schaltet sich ja meist der Autopilot, das Unterbewusstsein, unser angelerntes Programm, das innere Kind, was in uns noch klein geblieben ist, womöglich ein und sagt unhörbar, ja, du musst jetzt sofort reagieren und das tun wir dann auch. Meine konkrete Frage zielt darauf ab, Sie hatten unter anderem auch von dem automatisch ablaufenden Atem gesprochen. Mhm. Und ich denke, die Reaktion unsererseits läuft auch recht automatisch ab. Wie kann man da reingrätschen? Was kann man vielleicht auch praktisch tun, um da, ich sag mal, zum Zuge zu kommen?
Ja.
Man sagt mir mal, ja, da musst du Disziplin haben. Das hört sich sehr brutal an, das Wort gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, da kommt man der Sache etwas näher. Sehen Sie das auch so?
Sie haben vollkommen recht. Nichts, was man nicht übt. Man muss es einfach üben. Aber die Frage ist ja so, wir Menschen sind ja mal primär mit Instinkten ausgestattet, die dafür sorgen, dass wir mal grundsätzlich erstmal überleben. Aber mit zunehmender menschlicher Entwicklung ist es eben so, dass wir die Möglichkeit haben, als Menschen zu relativieren. Das heißt, wir können etwa Dinge in Beziehung setzen, also auch in Abstand setzen. Natürlich sind die ursprünglichen Reflexe, könnte man so sagen, das instinktgesteuerte Verhalten, das führt natürlich dazu, dass man auf Reize sofort reagiert. Aber wir lernen eben, dass das eben keine gute Reaktion ist, dass das nicht immer optimal ist. Wenn ein Reiz kommt, erstmal überlegen, wie kann man damit umgehen. Und das wiederum ist eine Sache, dass man das üben muss. Also zum Beispiel eben zu üben, wenn irgendjemand was sagt, was mich aufregt, nicht sofort zu sprechen, sondern erstmal auf meinen Atem zu achten und dann zu reagieren. Und je mehr man das übt, desto leichter fällt einem das und plötzlich hat man auch dieses Problem gar nicht mehr so. Das heißt, das, was Sie mit Disziplin meinen, würde ich sagen, schon richtig, nur hier ist es einfach, man muss etwas üben, wenn man es können will. Und das gilt eben genauso für unseren Umgang mit unseren Gefühlen und so weiter. Wenn wir immer unseren Gefühlen sofort nachgeben, dann wird das sehr komisch. Also stellen Sie sich vor, ich sitze jetzt hier in der Sendung und plötzlich meldet sich bei mir ein Hungergefühl und ich reagiere sofort, das heißt, ich springe auf und gehe was essen. Dann würde jeder sagen, na, so geht das auch nicht. Kriegen Sie doch mal Ihre Gefühle in den Griff, okay? Das heißt, wenn jetzt mein Hungergefühl kommt, bin ich geübt zu sagen, ja, ist interessant, aber jetzt habe ich keine Zeit. Das unterstreicht eigentlich das, was Sie sehr da gefragt haben und was ich für sehr wichtig halte. Das heißt, nur wer täglich übt, und deswegen ist es mit meinem Programm eben so, wer das dreimal täglich übt, dem wird es zur Verfügung stehen, der wird es automatisiert haben. Und dann braucht er noch nicht mal mehr Disziplin, so wie beim Zähneputzen heute, wenn man das mal verinnerlicht hat, wie es so schön heißt, braucht man eigentlich keine Disziplin, das macht man eben einfach. Ist das okay für Sie?
Das ist okay, das ist so wie mit den Ritualen
richtig.
So einzuüben.
Ja.
Ich selber habe mir jetzt einen Kreidestift besorgt, ich schreibe mir schon mal hin und wieder so Worte auf den Spiegel und wenn ich dann da reingucke, oh dort, dann denke ich dran. Ja, das sind so, ja, so Krücken halt, die
richtig.
Man dann braucht und die versuche ich mir dann auch anhand von Schriftstücken, die ich mit dem PC ausdrucke, dann an verschiedene Stellen zu legen.
Richtig, aber die braucht man natürlich nur, solange man bestimmte Dinge nicht zu Automatismen gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Gebet sprechen vorm Einschlafen, dann war das mal irgendwann eine Frage der Disziplin. Man geht müde ins Bett und sagt, jetzt schlafe ich einfach, habe ich keine Zeit oder sonst was. Und dann haben sie aber gesagt, nee, ohne das fehlt was in meinem Leben. Und wenn sie das ein paar Monate oder Jahre gemacht haben, werden sie irgendwann gar nicht eine Frage der Disziplin stellen, sondern es läuft automatisch mit dem Programm ab. Anders ausgedrückt, also Leute, die zum Beispiel Trophotraining machen, die, wenn sie es länger als, sagen wir mal, 1-2 Monate machen, dann läuft das automatisch. Die müssen sich gar nicht mehr dran erinnern. Das gehört einfach dazu zum Leben.
Gut. Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Schasperger, war das aus dem hohen Norden. Nun gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Leipzig. Dort ist Frau Mombua am Telefon. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott. Ich grüße Sie aus Leipzig.
Mhm.
Hallo, ich rufe an, weil das ist ein sehr wichtiges Thema in meinem ganzen Leben schon. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie heute darüber sprechen.
Mhm.
Und ich wollte mal ganz kurz schildern, Stress löst Symptome aus, also vermeintlicher Stress. Äußere Aufgaben, wo ich denke, ich schaffe das nicht, das ist ganz häufig der Fall und auch Angst, Angstgefühle ganz häufig.
Ja.
Und da wollte ich fragen, eben, wie ich damit umgehen, besser umgehen lernen kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir hatten das bisher nur alles so sehr körperlich ausgesprochen. Wenn wir es auf das Seelische bestrechen, dann ist Stress ein Stressor. Immer wenn ich befürchte, Anerkennung zu verlieren, Zuwendung zu verlieren, Liebe zu verlieren, also nicht Würde zu verlieren, alles dieses sind Punkte, die uns stressen. Also zum Beispiel, ich schaffe das nicht, was man mir zutraut, dann verliere ich die Achtung des anderen und so weiter. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir als Kinder ja eigentlich auf diese Anerkennung und so weiter und Zuwendung angewiesen sind als kleines Kind. Aber als Erwachsener sollten wir lernen, uns davon völlig frei zu machen, so gut es eben geht. Das heißt, ob mich jemand liebt oder nicht, das ist dessen Problem. Ich weiß, dass ich immer liebenswert bin, wie so mein Buchtitel heißt. Das heißt, Sie können dem entgegenwirken, indem Sie sich selbst mehr Anerkennung geben. Indem Sie sich sagen, das, was ich mache, was Sie gemacht haben, finden Sie gut, egal ob es die anderen gut finden. Sie sind mit sich einverstanden. Also anders ausgedrückt, jede Form des Stärkens des Selbst und des Selbstbewusstseins. Und wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, ganz praktisch, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie ein Gotteskind sind, dann sind Sie sowieso liebenswert. Okay, egal, was in der Welt irgendwer und irgendwas sagt, und Sie sind nicht auf die Zuwendung der anderen angewiesen. Das wäre so mein Tipp.
Und dann sind wir auch wieder bei dem Beispiel mit den Yogis, die durch innere Einstellung, durch innere Energie geschafft.
Ja, aber da ist wieder aufs Körperliche bezogen. Hier ist es eben auf das Geistige, dass ich eine Überzeugung habe von mir, dass ich ein einzigartiges, wertvolles Geschöpf Gottes bin. Und da Gott nichts Schlechtes schaffen kann, muss ich gut sein. Auch wenn alle anderen Menschen der Meinung sind, ist es anders. Frau Mombour, können Sie damit was anfangen?
Ich kann damit sehr gut was anfangen. Bin sehr dankbar, wie Sie das rüberbringen. Mir gefällt auch die Sendung sehr gut. Danke.
Dankeschön.
Genau. Danke Ihnen auch. Und Angst macht auch körperliche Symptome. Und wir können auch mit Gedanken, nämlich dem Gedanken, dass wir ein Gotteskind sind, auch Gedanken wie und Symptomen wie der Angst einfach entgegenwirken.
Naja, das Angst, das ist ja, hat ja etwas mit der Liebe zu tun. Und ich meine, das, was Sie jetzt in den körperlichen Bereich einbringen, das ist ja bei Stress eben auch. Wenn wir das nicht kriegen, dann Angst und alles, das ist im körperlichen Bereich eben Verspannung und Verkrampfung. Und die führt dann zu weiteren psychosomatischen oder sonstigen Erkrankungen. Da kann man halt eingreifen, wie man beim Menschen eben im körperlichen und im seelischen und im geistigen Bereich eingreifen kann, wie Sie zum Beispiel im geistigen Bereich das mit Ihrer Senderei Spiritualität ja machen.
Frau Seifert, Sie haben uns auch angerufen aus München. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Böhler und Herr Dr. Dabrowolski. Ich war gerade im Stress, weil ich mit meinem Telefon Probleme hatte, die Lautstärke einzustellen. Ich hoffe, Sie können mich verstehen.
Ja.
Also ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Heute Nacht um 3:30 bin ich aufgewacht mit lauter Sorgen im Kopf, wie ich wohl morgen, mache ich eine Reise morgen. Und da war die Ansage, der Zug wird wahrscheinlich irgendwo Verspätung haben. Und ich werde dann abgeholt und war also voller Verspannung heute Nacht um 3:30. Mhm. Und jetzt habe ich Ihr wunderschönes Buch, Herr Dr. Dabrowolski, Tofu-Training, so fühle ich mich wohl.
Ja.
Seit 2009 habe ich das Büchlein und das liegt auf meinem Nachttisch und ich habe da drin geblättert. Und ich habe mich dann sehr gefreut. Also muss ich wirklich sagen, das ist so liebevoll geschrieben und mit den hübschen Bildern da drin. Ich habe es ausprobiert. Ich habe das gesagt, mein lieber rechter Arm, du bist schwer und warm. Ja, ich habe es probiert. Und hat tatsächlich funktioniert. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich wieder schlafen konnte, aber dann habe ich einfach mich da sozusagen im Vertrauen darauf, dass das funktioniert. Und es hat funktioniert,
ja.
Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja.
Es ist nur so, das Problem, da wirklich dran zu bleiben. Also ich habe das Büchlein seit 2009 und immer zwischendurch habe ich es eine lange Strecke wieder nicht machen können oder vergessen oder so. Und das Dranbleiben, das ist eben das.
Ja, das ist eben das, der Punkt, was der Herr Schatzberger schon gesagt hat. Es kommt eben dann darauf an, es erstmal zu automatisieren. Also eine gewisse Zeit muss man sich nötigen, wirklich konsequent dabei zu bleiben, wie man Zähneputzen erlernt hat. Aber dann wird es automatisiert. Also ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich bewegenden Worte zu meinem Büchlein. Es freut mich sehr. Und auf das zu kommen, was ich am Anfang gesagt hatte, Sie haben allein schon damit, dass Sie das Büchlein in die Hand nehmen, zwischen Reiz und Ihren Umgang damit einen Abstand gelegt. Und den haben Sie auch noch mit etwas Sinnvollem gefüllt, so wie wir das im Trophotraining auch machen. Und dann führt das natürlich zu erfreulichen Erlebnissen. Dankeschön.
Frau Seifer, danke. Sie haben uns aus dem Raum München angerufen. Ihre Reise wird sicherlich nicht bis Ende November dauern, weil dann gibt es nämlich den nächsten Einführungskurs im Trophotraining am Freitag, den 24. November 2017 in Germering bei München. Für alle, die sich dafür interessieren, Informationen dazu bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice oder auf unserer Homepage horeb.org. Ein weiterer Anruf aus München hat uns erreicht. Frau Boretzki, darf ich herzlich begrüßen.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich finde Ihre Zusagen, was Sie zum Thema Stress sagen, sehr entlastend, weil mir geht es immer so, dass wenn sich in meinem Tagesablauf plötzlich etwas ändert, ich habe alles strukturiert und durchgeplant, plötzlich kommt meine Tochter und sagt, nein, jetzt machen wir alles ganz anders, dann macht mir das ein ungutes Gefühl, obwohl es keine ungute Sache ist. Und da habe ich mich schon immer gewundert, wieso mir das eigentlich solche Probleme bereitet. Mhm. Aber so wie Sie das schildern, dass Stress eben auch ein Umdenken ständig erfordert, finde ich das sehr entlastend.
Ja, danke schön. Und Sie merken eben auch, ich meine, wenn Sie, sobald Sie wissen, wie Sie jetzt mit dieser Störung oder diesem Stressor umgehen, nämlich dieses andere Programm durch die Tochter, in dem Moment ist der Stress wieder weg, wenn Sie da eine Lösung gefunden haben.
Hat mich jetzt immer irritiert, warum ich eigentlich gute Sachen so aus der Bahn werfen. Ist jetzt etwas übertrieben.
Nein, das ist richtig.
Aber mich irritieren.
Ja, aber sehen Sie, das ist zum Beispiel das, wo wir sagen, es ist ein Lebensreiz. Nicht? Diese Irritation bewegen Sie, Ihres, was Sie so strukturiert haben, wieder zu hinterfragen, neu zu machen und lebendig zu bleiben. Also so kann man bis ins hohe Alter jung bleiben.
Höre ich sehr gerne. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Bitte schön.
Ja. Auch Sie können noch anrufen hier in der Alltagswerkstatt. Es geht um Stress. Haben Sie Stress ohne Ende oder wie gehen Sie auch mit Stress um? Hier bekommen Sie Anregungen, wie Sie aus dem Stress herausgehen können, wie Sie auch mit Stress lernen können, umzugehen, sodass Ihnen bestimmte Situationen einfach keinen Stress mehr machen. Die Rufnummer ist die 089 517 008 008. Das Beispiel, Herr Dr. Derbolowski, das mich immer wieder am meisten auch anspricht, wo deutlich wird, was Stress eigentlich wirklich ist, das ist dieses Schlüsselwort gegenüberzustellen, das eher positive Wort, nämlich Überraschungen. Weil meistens lösen ja Situationen oder Bemerkungen von Menschen, Worte, was auch immer etwas in uns aus, die überraschend kommen, wo unser Inneres gerade keine Antwort weiß. Mhm. Wenn wir jetzt Überraschungen planen, gerade für Geburtstage, Sie haben auch eben die Weihnachtszeit schon mal angedeutet, was sollten wir denn dabei beachten?
Ja, es kommt darauf an, was wir möchten. Wenn wir natürlich andere, ich sag's mal ganz drastisch, bloßstellen wollen, dann suchen wir was aus, womit er auf gar keinen Fall rechnet. Aber es ist günstig, Überraschung, wenn man denn etwas Überraschendes machen will, das vorzubereiten. Wenn ich also jemand sage, pass mal auf, morgen wird was Überraschendes für dich passieren, dann weiß er schon, dass irgendetwas auf ihn zukommt und kann sich dementsprechend vorbereiten. Auf Überraschung, nicht auf den Inhalt. Mhm. Ich meine, für die fröhlichen Feste, Geburtstage wie Weihnachten und so weiter, da empfiehlt es sich eben einfach, Überraschungen zu vermeiden. Und zwar als das Geburtstagskind kann man das tun, indem man einen Wunschzettel schreibt, indem man den anderen mitteilt, was man gerne haben möchte. Und dann können die sich aus einer Liste was aussuchen. Und dann hat man ja immer noch eine Überraschung insoweit, dass das Geburtstagskind ja nicht weiß, was von seinen Wünschen erfüllt wird. Aber das ist etwas, mit dem kann er umgehen, weil es aus der Liste kommt. Anders ausgedrückt, Wünsche, also Geschenke, wenn man machen will, bitte sorgen Sie dafür, dass es nicht zu viel Überraschung ist. Sonst führt das meistens zu Stress.
Dankeschön. Und kann ich mich denn dann auch auf Überraschungen, wie zum Beispiel auf einer Bahnreise oder auf etwas, was mir unbekannt ist, kann ich mich da auch innerlich schon vorbereiten, dass ich sage, ich habe dann so Plan Bs, die ich mir schon zurechtlege, oder dass ich sage, na, wenn dann mein Zug nicht pünktlich ankommt, ich habe mein Telefon, mein Handy dabei, und dann kann ich die, die mich abholen, auch immer noch anrufen. Was soll's?
Also die beste Vorbereitung nennt man Gottvertrauen. Mhm. Nicht? Das nennt sich also, dass der liebe Gott die Sachen schon richtig macht. Da kommt etwas und ich werde schon die Kraft haben, damit umzugehen. Ich werde es lösen können. Wenn ich da ein Vertrauen hinein habe, dann wird mich das auch nicht so stressen.
Mobiltelefon, das war jetzt das Stichwort. Frank Scholz ruft uns an aus dem Auto. Grüße Gott, wahrscheinlich mit dem Mobiltelefon. Hallo.
Guten Morgen, mein Name ist Frank Scholz. Ich sitze gerade im Auto und habe rumgesäppt auf Radiosendern und bin Gott sei Dank bei Ihnen gelandet.
Ja,
was
schön.
Was mir sehr gut getan hat. Was mir sehr gefällt, ist, wie gesagt, diese Entstressung. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen eine medizinische Vorbildung und die Mediziner sprechen ja immer von Eustress und Distress.
Mhm. Ja.
Und da würde ich gerne wissen von Ihnen, Sie haben das vollkommen enthebelt, diese Sache. Ist eigentlich keinen Distress gibt, einen zerstörenden Stress, wie es in der Medizin oft, sei jetzt mal, doziert wird.
Ja, doch, das muss man eben sagen. Also für das Wort Eustress verwende ich eben das Wort Herausforderung.
Okay.
Und nenne das nicht Stress. Und das, was ich Stress nenne, ist eigentlich der Stress, der diese Mobilmachung beinhaltet und der einen Keim hat, mich zu beschädigen. Ja, weil ich eben damit dann nicht so umgehen kann, weil es zum Beispiel zu Dauerstress wird, der den Körper tatsächlich belastet. Also deswegen sage ich also, wenn Sie so wollen, ein Reiz. Und wenn ich Antwortmöglichkeiten habe, ist es eine Herausforderung. Das sehe ich nicht als Stress, sondern als Entwicklungspotenzial. Und wenn ich keine Antwort habe, dann sehe ich es zunächst einmal als ein Risiko, dass ich auch hier in Beschädigung kommen kann, wenn es mir nicht gelingt, Lösungen zu finden, hier herauszukommen.
Also das finde ich einen ganz hervorragenden Ansatz, weil letztendlich hat man dann immer eine Lösung und nicht eine zerstörerische Wirkung.
Richtig.
Nur was, glaube ich, unserer Gesellschaft und unserer sagen wir, Welt wirklich sehr gut tun würde.
Ja, nur ist es eben so, dass wir manchmal eben, wir sind ja auch bequeme Menschen und wir sagen dann natürlich, wenn jetzt hier mich etwas stresst, dann erwarte ich, dass die Welt die Probleme löst, dass die Welt hier mit dieser Herausforderung umgeht. Ich kann nichts tun, ich bleibe in dem Stress und ich habe dann das Ergebnis, dass ich eben total verspannt bin und was der Stress ja eben so hat, das ist ja das ganz Blöde, dass wenn man gestresst ist, dann führt es auch noch zu einer gesteigerten Sensibilität gegenüber Stressoren und es macht das Denken, wie man nachgewiesen hat, inzwischen negativer und das Gehirn erinnert sich schlechter auch an Lösungsmöglichkeiten und ist weniger kreativ. Das heißt, es ist so eine Teufelsspirale. Das heißt, wenn ich Stress entdecke, sollte ich bei mir nach Lösungen suchen und nicht sagen, die anderen müssen kommen oder verzagen, warum das denn nun wieder oder und so weiter. Und damit aus dem Dilemma rauskommen und nicht krank werden.
Also dieser Memory-Effekt, den Sie jetzt gerade im Gehirn genannt hatten, da müssen wir dann auch mal diese Reset-Taste drücken.
So ungefähr.
Und wieder auf Neuanfang gehen und wirklich alles wieder auf das Ursprüngliche zurückbringen.
Richtig. Also es umdrehen in eine Herausforderung, die ich lösen kann oder auch nicht, aber die ich angehen kann.
Genau.
Danke Ihnen vielmals.
Ich danke Ihnen. Sie haben meinen Tag wunderherrlich gemacht.
Ja, danke schön.
Das hören wir gerne. Danke schön, Herr Scholz. Alles Gute auch an Sie. Gottes Segen. Genau. Ja, Frau Wendt aus Nordwalde, Sie darf ich jetzt begrüßen. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, hallo, mein Name ist Enz. Ich habe jetzt in die Sendung reingehört und da fiel auch der Satz, dass der Herrgott doch Ihnen, Herr Doktor, immer genügend Stress gebe, damit sie immer schön in Bewegung bleiben. Irgendwie ja. So war das.
Ja, genau.
Ja, ich habe Kinder und sie lernen auch Musikinstrumente. Und immer, wenn ich ihnen Stress mache, üben sie.
Mhm.
Wenn nicht, üben sie nicht. Ich bin jedoch, habe ich das große Ziel, dass meine Kinder es mal erkennen, dass es nicht nur Stress bedarf, um ein Instrument zu spielen, sondern dass es eben eine Freude macht. Das
ja.
ist, und ist das nicht eigentlich das Ziel? Also ich beobachte auch in meiner Umgebung Menschen, die aus Freude an einer Sache anpacken und es tun. Und andere brauchen immer so ein bisschen Stress, um in Bewegung zu kommen.
Ja.
Ist das irgendwie anlagenbedingt? Ist das
ja, das ist im Menschen.
Ist das grundsätzlich so oder braucht jeder Mensch Stress?
Na, schauen Sie, wir auf der Erde setzen allen Änderungen Widerstand entgegen. Wir sind von der Materie her sind wir bequem. Wir möchten gern, dass sich nichts ändert, sieht man ja auch in unserer Gesellschaft. Und das ist eine Anlage. Und das Lebendigsein heißt dieses Überwinden, beweglich sein. Und wenn Sie jetzt die Kinder ansprechen mit dem Musikinstrument, dann können die zum Beispiel noch gar nicht erkennen, dass sowas auch Freude machen kann. Vielleicht. Und das erleben Sie aber vielleicht, wenn Sie da lang genug dranbleiben, wenn Sie dann die Erfolgserlebnisse haben. Plötzlich kippt das um und plötzlich spielen die von alleine und sagen, das macht ja richtig Spaß, da kommt was dabei raus, das gefällt mir, es gefällt anderen. Also das ändert sich. Ich weiß eben, gerade bei Kindern, die eben die Ergebnisse noch gar nicht in ihr Handeln so einbeziehen können, die Zukunftsperspektive, die noch etwas kurzsichtiger sind, brauchen manchmal die Unterstützung der Eltern und den Halt, bei bestimmten Dingen dabei zu bleiben, um die Geduld zu lernen, zum Ergebnis zu kommen. Das ist ja auch ein Problem unserer Zeit heute. Ich kenne viele Jugendliche, man hat einfach keine Geduld mehr. Alles muss immer gleich sein. Aber gut Ding will Weile haben. Und da ist die Unterstützung durch die Eltern eben dann ganz wichtig. Aber da kann man zuversichtlich sein, die Kinder werden schon entscheiden, dass das für sie gut ist.
Das war nur ein Beispiel.
Ja, ja.
Also bei den Kindern sehe ich das einfach und ich habe das natürlich dann im Blick. Das
ja.
können die natürlich auch nicht verantworten. Und sehen, aber ich denke, wenn in große Langeweile kommt und dann geht mein Sohn ans Klavier und dann denke ich, ach siehst du, ne?
Sehen Sie es, genau.
Jetzt hat das. Aber bei Kindern ist das ein Lernprozess. Ich beobachte bei vielen Erwachsenen allerdings, dass da, bei vielen eine ausgeprägte Stresssituation erforderlich ist, um sie in Bewegung zu setzen. Haben diese Erwachsenen es nie gelernt, dass eine Aufgabe beherzt anzugehen, irgendwie gute Ergebnisse irgendwie zu erzielen, dass das auch Lebensfreude bringen kann?
Ja, doch, aber wissen Sie, das ist ein Kampf, ein ewiger Kampf. Wenn ich zum Beispiel abends zu Hause sitze und sage, also sinnvoll wäre es, wenn ich jetzt an den Schreibtisch gehe und mich da weiterentwickle und diese Aufgabe, die ich übernommen habe, noch weitermache. Und andererseits, da ist die Couch und du bist müde und warum? Verstehen Sie?
Ja.
Das heißt, wir haben ständig, sind wir in diesem Zwiespalt, das, was wir nennen Bequemlichkeit. Im christlichen Sinne ist es so, der dornige Weg oder die breite Straße. Die breite Straße ist verlockend und wir ergeben uns der gern, insbesondere wenn es uns gut geht. Wenn wir von außen wenig Bedrohungen haben, dann sagen wir einfach, naja, das ist ja prima und so machen wir das. Ja?
Ja.
Gut, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, man muss eben da wirklich selber den inneren Schweinehund, hat das Herr von Münchhausen genannt, sozusagen ins Geschirr legen. Und dann kommt der Erfolg und die Freude.
Gut, danke für Ihren Anruf, Frau Ems. Auf Wiederhören, alles Gute für Sie. jetzt noch eine letzte Hörerin, die wir heute hier in der Alltagswerkstatt herzlich begrüßen bei Radio Horeb. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Debolowski und Frau Böhler. Ich habe eine Frage zu psychischem Stress. Und zwar habe ich erwachsene Söhne, die der Meinung sind, ich müsste so denken wie sie. Und da sie mir sehr viel bedeuten, habe ich damit große Schwierigkeiten. Mhm. Also ich denke jetzt über die politische Entscheidung, über diesen Weg, den Deutschland gerade geht, oder was weiß ich. Ja? Also mehr so äußere
Probleme, die
wir eben alle jetzt gerade so ein Stück haben. Und sie haben da entschieden ganz andere Ansichten als ich und bedrohen mich sozusagen. Also für mich stellt das eine Bedrohung dar mit Beziehungsabbruch und Abstand und wenn ich nicht so denke wie sie.
Ja.
Und das macht mir sehr schwer zu schaffen.
Glaube ich. Das glaube ich. Das ist ein...
Mein jüngster Sohn tut da noch ein bisschen was draufsetzen, indem er sagt, du hast früher das und das und das falsch gemacht und das hat mir geschadet. Und wenn ich nicht den Ausweg und den gefunden hätte, dann wäre ich heute vielleicht, was weiß ich, irgendwie.
Naja, wie wir versuchen, eben unsere Meinung durchzudrücken. Das Problem ist, dass wir alle von unserer eigenen Meinung die höchste Meinung haben. Und wenn wir Menschen lieben, dann möchten wir, dass sie genauso denken. Und das wissen wir aus der Geschichte, aus vielen Phasen, dass es eben dazu geführt hat, dass dann Leute dafür sogar umgebracht worden sind. Das heißt also, dass man gesagt hat, ich habe den richtigen Glauben und wenn du ihn nicht hast, dann ist es besser, du lebst gar nicht sozusagen. Das heißt also, dieses, was ich weiß, was ich für richtig halte, missioniert den anderen. Für den anderen ist nun wichtig zu wissen, dass das eigentlich ein Ausdruck von Liebe ist. Man möchte für den anderen das Beste. Man übersieht dabei aber, dass man das gar nicht wissen kann. Und ich würde eben meinen, dass hier das Lernen von Toleranz eine schwierige Sache ist. Sie haben eben ein Thema aufgemacht, das für uns vielleicht sogar für eine ganze Sendung reicht. Nämlich, wie geht man mit anderen Meinungen um? Wie geht man damit um, wenn man gesagt, ich mag dich nicht, wenn du so bist, wie du bist? Das ist schon schwierig. Und da haben Sie also meine volle Unterstützung. Bleiben Sie bei sich und sagen Sie, okay, dass du die höchste Meinung hast von deiner Meinung, finde ich okay. Das ist für dich richtig. Ich habe auch von meiner Meinung die höchste Meinung. Das ist für mich richtig. Und wenn du daraufhin mit mir nicht mehr willst, dann kann ich das nicht ändern. Ja? Dann muss ich das hinnehmen und muss sagen, gut, so siehst du das. Und wenn du nicht beweglich bist, also ich kann dich tolerieren und achten, weil du ein wertvoller Mensch bist, wie ich auch. Also vielleicht kannst du mich auch tolerieren und trotzdem achten, weil das zwei verschiedene Ebenen sind. Okay?
Für Sie. Ich merke halt auch, dass ich ja selber von meiner Meinung die höchste Meinung
habe. Sehen Sie.
Und dass ich mir auch wünsche, dass Sie so denken wie ich.
Sehen Sie. Und da gibt es den Kampf.
Jetzt muss ich das sagen.
Ja, genau. Und jetzt kommt es auf die Frage darauf an, wie kann man Toleranz machen? Hier kämpfen zwei, die sagen, wer hat das... Die Hoheit der Wahrheit. Und die gibt es nicht. Und deswegen kann man nur sagen, okay, es gibt eben einfach viele Meinungen und das ändert nichts daran, dass man sich mag und so weiter. Okay?
Dankeschön für Ihren Anruf. Gottes Kraft und Segen für all das.
Vielleicht gleich an dieser Stelle nochmal geübt, die Einstiegsübung. Achten Sie einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nochmal auf Ihren Atem. 3 Atemzüge lang. Und nehmen das mit als Übung, ohne den Atem zu bewerten oder sonst etwas. Einfach sich daran zu erfreuen und Sie werden merken, schon allein das führt zu mehr Gelassenheit. Vielleicht zusammengefasst, so ist zu sagen, der Mensch kann sich bis zu einem gewissen Grad gegen Stress immunisieren, sich sozusagen impfen, indem er sich vorbeugend immer wieder bewusst macht, dass er immer liebenswert ist, dass er von seinem Schöpfer geliebt und geschützt wird und systematisch sein Inneres so stärkt, dass es möglichst ebenbürtig mit dem Außen, aber gleichermaßen gültig gelebt werden kann. Und dafür gibt es Gott sei Dank entsprechende Methoden, die ich Ihnen wünsche, dass Sie sie nutzen.
In diesem Sinne würde ich mich gerne von Ihnen verabschieden und die Sendung abschließen. Doch ich muss Ihnen doch natürlich noch Sie hinweisen auf das Buch von Herrn Dr. Derbolowski. Trophotraining, so fühle ich mich wohl. Und auch die Blitzentspannung, den Einführungskurs am Freitag, 24. November mit Dr. Derbolowski. Sie können sich anmelden im Institut für Trophotraining in Germering. Die Informationen bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice. Und der Hörerservice, der ist erreichbar unter der 08328 921 110. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.